HR2 Kultur. Hörbuchzeit.
Angelika Klüsendorf veröffentlichte bereits mehrere Erzählbände sowie den Roman Alle leben so und die von Kritik und vom Publikum gelobte Romantrilogie Das Mädchen, April und Jahre später, deren Einzeltitel alle für den Deutschen Buchpreis nominiert waren und zweimal auf der Shortlist standen. 2019 wurde sie mit dem Marie-Louise-Kaschnitz-Preis geehrt. Jetzt ist der 34. September erschienen. Dorothee Meyer-Karwick, der 34. September. Der Titel erinnert doch ein bisschen an das Kinderbuch Der 35. Mai von Erich Kästner. Haben die beiden denn was gemeinsam?
Ja, schon, denn auch hier wird die Wirklichkeit so ein bisschen auf den Kopf gestellt. Wir sind aber nicht im Frühling, sondern im Herbst des Lebens. Und im Mittelpunkt steht eben kein kleiner Junge, sondern der 70-jährige Walter. Das Ganze spielt in Ostdeutschland auf dem Dorf und die FAZ hat ja schon geschrieben, dass es zurzeit viele Romane von Frauen gibt, die auf dem Land spielen. Vor allem bei Autorinnen hat offensichtlich so eine Art Stadtflucht eingesetzt, so eben auch bei Angelika Klüsendorf, die lebt auf dem Land in der Nähe von Berlin und sie sagt in einem Interview, dass sie über ihre Leute schreibe, also immer auch Verständnis und Zuneigung für ihre Romanfiguren empfinden würde.
Was sind denn Ihre Leute, zum Beispiel dieser Walter?
Also dieser Walter ist jetzt ein ziemlich alter Griesgram. Er ist verheiratet mit Hilde, achtet aber schon lange nicht mehr auf das, was sie sagt, denkt, fühlt oder möchte. Er hat so eine innere Wut gegen alles und jeden aufgebaut, und zwar seit der Wende. Ja, und dann wird er aber krank. Er hat ein Glioblastom, einen Hirntumor, inoperabel. Er selbst erfährt nichts davon. Der Arzt Dr. Kies erzählt nur seiner Ehefrau Hilde davon. Die war nämlich früher Arzthelferin bei ihm, ist nun pensioniert, aber die beiden verstehen sich noch gut. Walter weiß also nichts, verändert sich aber mit dem Tumor. Er wird plötzlich freundlicher und ausgeglichener. Ja, und dann wenig später in der Silvesternacht passiert dies. Wir hören Corinna Harfuch.
Sie prustete ihm zu. Walter trank sein Glas aus, wiegte sich gähnend hin und her. »Geh doch ins Bett, mach einen Silvesterschlaf.« »Ich bin wirklich sehr müde.« Er erhob sich schwerfällig aus dem Sessel. Sie hörte sein Schnaufen auf dem Weg ins Schlafzimmer. Sein Gang war schleppend. »Hast du alles?« rief sie ihm hinterher. »Alles, was ich brauche.« Sie seufzte. Erst still, dann ein zweites Mal laut hörbar, während sie die hellblaue Küchenwand musterte, die einen frischen Anstrich brauchte. Walter hatte sich nicht zugedeckt, er atmete schwer. Seine Füße waren groß und knochig, beim Gehen setzte er sie nach außen. Er sah abgekämpft aus. Sie dachte, es muss ihn viel Kraft kosten, dieses heitere Gemüt. Er war ein freundlicher, alter Mann geworden. Sie deckte ihn zu, berührte seine Haare, versuchte, sich ein Gefühl für ihn ins Gedächtnis zurückzurufen, doch da war nichts. Er begann zu schnarchen, stieß kurze, zitternde Laute aus. Sie hätte das Gewehr nehmen können, entschied sich aber für die Axt. Hilde ließ sie auf seinem Kopf niedersausen, als wollte sie einen Holzscheit spalten. Sie hatte sich vorgestellt, danach verändert auszusehen. Sie trat aus der Duschkabine, drehte den Kopf vor dem Spiegel nach rechts, nach links, alles wie immer.
Tja, alles wie immer. Naja, für Walter nicht. Er ist definitiv tot und trotzdem beginnt für ihn auch etwas Neues. Er ist jetzt im Totenreich und da noch sehr lebendig, sagen wir mal. Und er und viele andere Tote aus dem Ort umgeben nun die Lebenden. Und dieser tote Walter wird zum Mittelpunkt des Romans, der aus zwei Perspektiven geschrieben ist. Walters Ich-Perspektive wird gelesen von Walter Kreie. Und dann gibt es dann noch die Perspektive der Lebenden, die wird interpretiert von Corinna Harfuch.
Sie haben ihn als wenig liebenswerten Menschen geschildert, diesen Walter. Da liegt es ja nun nahe, dass er sich nun an seiner Hilde rächen will.
Ja, eigentlich schon. Aber nein, gar nicht. Er ist wie ausgewechselt aus dem wütenden Mann, ist ein sehr nachdenklicher Mensch geworden, der sich in der neuen Situation erstmal auch zurechtfinden muss. Und eine andere Tote erklärt ihm nun sein neues Dasein.
Das Alter spielt bei uns keine Rolle mehr. Jung sind die, die noch nicht lange tot sind, sagt Gerda Engel. Was für ein Schwachsinn. Soll ich etwa gewindelt werden? Gibt man mir die Flasche? Sie schaut mich an. Ihre trockene Haut knistert vor Humorlosigkeit. Wer hat hier das Sagen? Gibt es sowas wie einen Friedhofsvorstand? Warum sehen mich alle so merkwürdig an? Sie kennen dich noch nicht lange so. Was heißt so? Jeder stirbt so, wie er in der letzten Endlichkeit gelebt hat, sagt sie. Das Wichtigste sind die Stunden vor dem Übergang. Jetzt verstehe ich nichts mehr. Ich habe sie noch nie so reden gehört. Das wird dir schon noch aufgehen. All die Jahre haben die Toten einen wütenden Menschen gesehen, und dann wurdest du in den letzten Wochen lammfromm. Außerdem sieh dich an. Dein Schädel ist ziemlich hinüber. Das ist ungerecht, erwidere ich. Die paar Wochen gegen den ganzen Rest? Wer sagt, dass es im Tod gerechter zugeht als im Leben?
Wir haben nun Corinna Harfuch gehört und auch Walter Kreie. Sind Sie denn eine gute Besetzung für das Hörbuch?
Also ich finde schon, Corinna Harfuch ist ja die Chronistin. Sie blickt so sachlich von oben auf das Dorfleben. Klingt klar, aber so ein bisschen schallt Blitz auch immer mal wieder so hervor. Und Walter Kreie ist dieser tote Walter. Er liest bedächtig und nachdenklich. Er ist ganz in der Rolle des Toten, der auf sein Leben zurückblickt. Und letztendlich sogar auch bereut, dass er seine Hilde so wenig beachtet hat. Eine Erkenntnis, die leider etwas spät kommt.
Erfahren wir denn, warum Hilde ihren Walter überhaupt getötet hat? Also konnte sie nicht mehr ertragen, wie er sie behandelt hat? Oder hatte sie Mitleid wegen des Hirntumors?
Das erfahren wir nicht. Und diese Hilde verschwindet. Und wir erfahren auch nicht, wohin. Auch die Toten wissen das nicht. Die sind nämlich nicht allwissend.
Ein Roman hatte in der Regel einen Handlungsablauf, eine Entwicklung. Der Beginn ist ganz klar, das ist die Tötung von Walter. Aber wie geht's weiter?
Ja, es gibt hier nicht den stringenten Handlungsablauf, sondern das Ganze ist eher wie so ein Wimmelbild mit vielen Personen, Lebenden und Toten und vielen Geschichten, die in diesem Dorf spielen, das durch die Wände ziemlich durchgeschüttelt wurde. Es sind sehr unterschiedliche Menschen. Aber sie alle haben so ihre Träume, ihre Verzagtheiten, ihre kleinen Freuden und großen Enttäuschungen. Auch die Schriftstellerin selbst fehlt nicht. Das finde ich ganz witzig. Sie ist Teil des Dorfes, läuft sozusagen immer wieder durchs Bild, streitet und versöhnt sich mit ihrem Freund, einem Trommler, sammelt Pilze oder geht mit dem Hund spazieren.
Okay, auch wenn Sie den Roman jetzt als Wimmelbild beschrieben haben, irgendeine Entwicklung muss es doch geben.
Ja, es gibt noch so eine Art roten Faden, einen kollektiven Traum. Also Steven Spielberg hat sich nämlich angekündigt in diesem Dorf. Er will das Leben vom Großvater einer der Dorfbewohnerinnen verfilmen. Der war wohl Widerstandskämpfer. Und die Dorfbewohner hoffen dadurch, aus der Bedeutungslosigkeit gerissen zu werden. Aber man ahnt schon, diese Hoffnung wird enttäuscht. Was grundsätzlich auffällt, sind eher die Männer, die an den neuen Verhältnissen scheitern und verbiestert werden, bis der Tod kommt. Und es sind eher die Frauen, die bereit sind, neue Wege einzuschlagen, auch sehr außergewöhnliche. Also Hilde beispielsweise hat schon zu Lebzeiten ihres Mannes Tschuktschisch gelernt und beginnt in dieser Sprache Gedichte zu schreiben, für die sich ihr Mann Walter zu Lebzeiten nie interessiert hat. Und nun als Toter beginnt er eben auch Tschuktschisch zu lernen, um die Gedichte mühsam zu entziffern. Und eine andere Person, die dicke Hubert, öffnet dann ein Frauenhaus in Hamburg. Und die Frau von dem Arzt Dr. Kies beginnt zu malen und ist damit erfolgreich. Also das sind so ganz verschiedene Entwicklungen in diesem Roman.
Wie fällt Ihr Fazit aus?
Ja, das ist ein Roman, der ja so ein bisschen wie das Leben ist. Also es gibt nicht für alle Fragen eine Antwort, aber der Roman hat doch auch eine Botschaft. Das klingt jetzt ein bisschen nach Poesiealbum, ist aber eben auch ernst gemeint. Und diese Botschaft heißt, Leute, bleibt nicht in eurer Verbiesterung hängen, nehmt euer Leben in die Hand, macht das Beste draus und genießt es so gut es geht. Denn ob wir wirklich nach dem Tod noch so lebendig sind wie diese Toten und uns noch ändern können wie Walter, das ist dann doch eher ungewiss.
Angelika Klüsendorf, 34. September, gesprochen von Corinna Harfuch und Walter Kreie. 4 CDs, etwas über 5 Stunden, kosten 22 Euro und sind bei Osterwold Audio erschienen.